my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Bildung, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freier Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Freitag, den 20. Dezember.
Am Mikrofon begrüßen euch Fabian und Johanna und ihr werdet in der kommenden halben Stunde zu folgenden Themen etwas hören können.
Winterabschiebestopp, aber bitte mit welchen Ausnahmen? Immer noch keine Aufklärung, auch nach 3 Jahren im Fall Simon Brommer. Und ein kurzer Blick am Jahresende auf den laufenden Prozess gegen Florian Stech, der mit seinem Auto in eine Gruppe Antifaschisten gerast war und einen jungen Antifa dabei fast tödlich verletzt hatte. Zunächst aber, wie gewohnt, die Fokus Südwest Nachrichten vom Freitag, den 20. Dezember.
Landtag verabschiedet neues Flüchtlingsaufnahmegesetz. Der baden-württembergische Landtag hat am Donnerstag das neue Flüchtlingsaufnahmegesetz verabschiedet. Darin sind einige Verbesserungen der Lebenssituation von Flüchtlingen vorgesehen, die allerdings nur teilweise verbindlich sind, zu großen Teilen lediglich als Kann-Regelungen formuliert sind. Verpflichtend ist die Erhöhung der Quadratmeterzahl an Wohnraum, der Flüchtlingen pro Person zusteht, von 4,5 auf 7 Quadratmeter. Die Unterbringung in Wohnungen statt Flüchtlingslagern wird dagegen nur als Möglichkeit begünstigt, nicht vorgeschrieben. Auch sollen Flüchtlingslager in Zukunft in weniger isolierten Lagen errichtet werden. Dies ist aber laut Flüchtlingsrat Baden-Württemberg nicht ausreichend präzise formuliert, um in der Praxis sichere Verbesserungen zu bewirken. Der Flüchtlingsrat kritisiert außerdem, dass die nun vorgesehenen Mittel für Sozialarbeit den bisherigen Status verschlechtern. Die Versorgung mit Sachleistungen soll laut Integrationsministerium, Zitat, nicht mehr im Vordergrund stehen. Sie sind also nicht mehr prioritär vorgegeben, aber auch nicht ausgeschlossen gegenüber Geldleistungen. Weitere Veränderungen betreffen unter anderem die Situation in der Erstaufnahmestelle in Karlsruhe und die Finanzierung von Sprachkursen sowie die Besserstellung von unbegleiteten Minderjährigen. Großen Raum in der Diskussion nahm das Tauziehen zwischen Integrationsministerium und Kommunen bzw. Landkreisen um die Finanzierung der Unterbringungs- und Versorgungskosten ein. Das Land wird weiterhin Pauschalen zahlen, die Kommunen fühlen sich dadurch benachteiligt. Diese Pauschalen wird das Land allerdings in Zukunft auch für sogenannte unerlaubt eingereiste Ausländer zahlen, was den Kommunen in Zukunft ein Argument für die Diskriminierung dieser Gruppe aus der Hand nehmen sollte. Das neue Gesetz tritt am 1. Januar in Kraft. Für die Umsetzung der erhöhten Wohnfläche bleibt den Kreisen und Kommunen jedoch eine Frist zur Umsetzung von 2 Jahren.
Zweiter Untersuchungsausschuss zum Polizeieinsatz im Stuttgarter Schlossgarten. Am Donnerstag, den 19. Dezember, ist der zweite Untersuchungsausschuss zur Untersuchung des Polizeieinsatzes im Stuttgarter Schlossgarten vom 30. September 2010 zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Er trägt den Titel Aufklärung einer politischen Einflussnahme der CDU-geführten Landesregierung Mappus auf den Polizeieinsatz vom 30. September 2010 im Stuttgarter Schlossgarten und auf die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses 2010-2011. Im Hinblick auf Berichte zu neu aufgetauchten Mappus-Mails soll geklärt werden, ob dem letzten Ausschuss Unterlagen vorenthalten wurden. Weiterhin soll geklärt werden, ob eine für den 6. Oktober 2010 geplante Regierungserklärung Einfluss auf den Zeitpunkt des Polizeieinsatzes gehabt hat.
Bündnisgrüne verlieren Namensstreit in Freiburg. Die GAF, die Grüne Alternative Freiburg, darf ihren Namen behalten. Das entschied das Oberlandesgericht Karlsruhe am Mittwoch, den 18. Dezember. Der Landesverband von Bündnis 90, die Grünen Baden-Württemberg, hat die Klage erneut verloren. Die Grünen müssen die Kosten des Rechtsstreits tragen. Eine Revision ist nicht zugelassen. Die GAF habe einen Namen gewählt, welcher sich in ihrem Wirkungskreis deutlich von Namen, auch der Kurzbezeichnung des klagenden Landesverbandes, Bundesverbandes unterscheide. Der Name deute nach allgemeinem Wortverständnis auf einen Gegenentwurf, eine Alternative im Freiburger Raum hin. Der Begriff Grün könne nicht auf einen implizierten Verweis auf die Grünen als institutionalisierte Partei verengt werden. Die Grünen würden auch nicht das gesamte Spektrum der Umweltbewegung abdecken, so das Gericht. Die GAF-StadträtInnen zeigten sich ob des Urteils sehr erleichtert.
Die Schattenseiten des baden-württembergischen Winterabschiebestopps. Gegenüber Radio Dreieckland berichtete an diesem Morgen eine Aktivistin des Aktionsbündnis Abschiebestopp Konstanz darüber, wie viel Unsicherheit die zahlreichen Ausnahmen im baden-württembergischen Winterabschiebestopp bei den betroffenen Flüchtlingen hinterlassen. Was ein enger Korridor bei Abschiebungen von Einzelpersonen bedeuten kann, beweist der Fall eines Konstanzer Flüchtlings. Er entschied sich aus Angst vor der vormals für Donnerstag angekündigten Abschiebung zur sogenannten freiwilligen Ausreise. Susanne vom Aktionsbündnis Abschiebestopp Konstanz berichtet über den Fall.
Wir haben den Mann Anfang der Woche nochmal gesehen. Ihm stand die Angst und die Bedrückung durch diese ganze Sache ins Gesicht geschrieben. Also ihm ging es richtig schlecht und er hat dann auch jetzt am Mittwoch war es, glaube ich, einfach dem Druck nachgegeben, der Angst vor einer Abschiebung mit Polizei und hat sich für die freiwillige Ausreise entschieden.
Auch die Ausnahme, dass Flüchtlinge, die nach dem 1. September eingereist sind, nicht unter den Winterabschiebestopp fallen, kommentiert die Aktivistin vom Aktionsbündnis Abschiebestopp Konstanz gegenüber Radio Dreieckland kritisch.
Ich selber finde diese Begründung haarsträubend und empörend. Wenn in dieser Zeit mehr Menschen fliehen, dann spricht das eben dafür, dass die Gefahr und das Elend dort in dieser Zeit einfach noch wesentlich härter wird. Das dann als Grund zu nehmen, deren Bleiben über den Winter hier in Deutschland nicht zu gestatten, das finde ich geradezu perfide.
Ja, das waren sie, die Fokus Südwest Nachrichten vom Freitag, den 20. Dezember. Und nach ein paar Sequenzen Musik kommt dann passend zum Thema das Gespräch mit Herbert Zinell aus dem baden-württembergischen Innenministerium zu den genannten Ausnahmen des Winterabschiebestopps.
Fico muito mole na cama a sonhar. Sonhar com a Bradley. Com a Bradley. Esse meus amigos, história de Belém. História como fiz pela primeira vez. Na noite estamos, muito tempo faz. Ainda é a escola, ainda é o rapaz. Uma noite ao caminhar pela praia de Belém. A lua se na lume, a carrinha de francês. Francês, minha mãe, mulher, a filha dela. A filha aborrecida não brincava com ninguém. Se não pode ser. Se não pode ser. Se não pode ser. Se não pode ser. Era um garotinho, ainda não foi esperto. Com a mente estragada de refrescos muito lento. De lentes para ligar. Ela queria, queria confusão. Toda noite, todo dia. Queria, queria. Toda noite, todo dia.
In Baden-Württemberg gibt es einen sogenannten Winterabschiebestopp für die Balkanstaaten bis zum 1. März 2014. Doch für wen er gilt und für wen nicht, darüber gibt es immer noch ein paar Unklarheiten. Über diese Unklarheiten sprechen wir nun mit Herbert Zinell, Ministerialdirektor im baden-württembergischen Innenministerium. In der vergangenen Woche haben Sie in unserem Interview die Bedingungen zusammengefasst, unter denen die Aussetzung der Abschiebung in Baden-Württemberg greift. So seien generell Straftäter von der Regelung ausgeschlossen, die die innere Sicherheit des Landes gefährdeten. Der bis zum 1. März andauernde Abschiebestopp für die Länder Serbien, Mazedonien, Bosnien, Herzegowina, Kosovo und Montenegro gelte außerdem nur für Familien mit Kindern. Bei Einzelpersonen brauche es eine gesonderte Prüfung. Am Freitag dann veröffentlichte der baden-württembergische Flüchtlingsrat Informationen zur Aussetzung der Abschiebung. Darin ist von zwei weiteren Ausnahmen die Rede. Für Menschen, die nach dem 1. September 2013 eingereist sind, und für Folgeantragsteller. Diese beiden Kriterien hatten Sie ja in Ihrer Zusammenfassung uns gegenüber jetzt letzte Woche noch nicht genannt. Sind Sie nachträglich hinzugekommen?
Diese Kriterien sind nicht nachträglich hinzugekommen, sondern waren von Anfang an in dem Paket, das der Minister freigegeben hat. Ich habe das nicht erwähnt, weil ich es wohl übersehen hatte, nicht aus böser Absicht. Das war gar keine Frage, weil wir ja auch diesen Beschluss publiziert haben. Hätte es auch gar keinen Grund gegeben, es zu verschweigen. Aber es ist richtig, dass es diese beiden Ausnahmen noch gibt.
Wann fallen Personen genau unter die Ausnahmefolgeantragsteller?
Also wir haben die Begrenzung reingenommen, wer nach dem 1. September eingereist ist, fällt nicht drunter, weil wir zunehmend bemerken, dass gerade eine Zuwanderung in Richtung Wintermonate zunimmt und Personen aus den Balkanländern ganz bewusst in dieser Jahreszeit hierher kommen. Und wir haben Folgeantragsteller im Asylverfahren ausgenommen. Das sind also die, die dann zwei Asylverfahren erfolglos durchlaufen haben, um hier eine Begrenzung vorzunehmen. Der Hintergrund der Begrenzung ist der, dass im Moment sowohl die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes als auch die Quartiere der Landkreise nahezu voll sind oder überfüllt sind. Und sowohl die Landkreise wie das Land nicht aus dem Stand neue Quartiere schaffen kann, sondern das nur mittelfristig möglich ist. Und deswegen müssen wir auch im Interesse der Kommunen, die wir ja als Kommunalministerium auch vertreten, auch eine Begrenzung einziehen, damit auch dieser Winterausreisestopp bzw. Abschiebestopp, dass dieser auch gehandelt werden kann.
Während der Folgeantrag aber läuft, müssten wir
Antragsteller... Während der Folgeantrag, das wollte ich gerade hinzufügen, natürlich wollen wir niemanden davon abhalten, solche Anträge zu stellen. Das ist das gute Recht der betroffenen Personen. Und während des Verfahrens gilt das, was immer gilt, wird nicht abgeschoben.
Heißt, das Ganze, diese Ausnahme gilt jetzt für Menschen, die einen Folgeantrag, wo dieser abgelehnt wurde.
Genau.
Herr Zinell, wie wird denn die Landesregierung sicherstellen? Sie hatten angesprochen, dass verstärkt Menschen kommen zu den Wintermonaten aus den Balkanstaaten. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass mit dem Ausschluss der Folgeantragsteller und insbesondere auch mit dem Ausschluss der Menschen, die nach dem 1. September eingereist sind, nicht genau die Menschen jetzt akut eine Abschiebung befürchten müssen, die offensichtlich gezielt vor dem Winter geflohen sind, da sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ja auch in ihren Herkunftsländern keine der Kälte angemessenen Wohnungs- und Heizmöglichkeiten haben? Also kurz, wie wollen Sie verhindern, dass der sogenannte Winterabschiebestopp gerade denen nicht zugutekommt, die ihn vielleicht am dringendsten brauchen?
Also zum einen habe ich ja erwähnt, dass wir jeden Einzelfall auch nochmal gesondert anschauen und die Biografie auch der Menschen anschauen und die zuständigen Ausländerbehörden beziehungsweise das Regierungspräsidium Karlsruhe kann natürlich dann auch von diesen Ausnahmen wieder Ausnahmen zulassen, wenn sie humanitär begründet sind. Im Übrigen muss man einfach darauf hinweisen, und das habe ich bei unserem ersten Interview schon getan, dass wir teilweise sehr starke Wintermonate und Winterwochen hier in Deutschland hatten, wo in den Balkanländern schon Frühling herrschte. Das heißt, manchmal stellt sich das Ganze gerade auf den Kopf, dass die Leute dann von der Wärme in die Kälte kommen und nicht umgekehrt. Das muss man natürlich auch sehen. Wir haben ja nicht die gleiche geografischen und Witterungsbedingungen.
Jetzt besagen Klimadiagramme aber, dass der März im Durchschnitt auf dem Balkan doch kälter ist als hierzulande.
War vergangenes Jahr beispielsweise gerade umgekehrt.
Das Ganze sind Durchschnittswerte.
Ja, das wird wie immer mit Durchschnittswerten und statistischen Werten. Sie treffen mal zu, sie treffen nicht zu. Aber ich habe es ja gerade erwähnt, wir haben unsere Behörden nicht so angewiesen, dass es praktisch dogmatisch angewandt wird, sondern es gibt hier natürlich immer auch die Einzelfallprüfung, die dann zu anderen Ergebnissen kommen kann.
Soweit Herbert Zinell, Ministerialdirektor im baden-württembergischen Innenministerium. Dazu, für wen denn nun der sogenannte Winterabschiebestopp gilt und für wen nicht. Ja, und nach nachgereichten Informationen des baden-württembergischen Innenministeriums betrifft die Aussetzung der Abschiebung, also profitieren davon, schätzungsweise 1.000 bis 3.000 Personen. Musik.
qué sé hacer de este amor mi bandera. Ay, qué pena, no pudo ser. Yo quise ser su mejor aliado, mas los hados se burlaron de mí. Yo quise darle un amor sin fronteras, una seda de suave rozar. Ella decía que a veces veía su alma reflejada en mis ojos.
Dritter Jahrestag der Enttarnung von Simon Brommer als Spitzel. Am 12. Dezember 2010 wurde in Heidelberg der verdeckte LKA-Ermittler Simon Brommer mit dem kreativen Decknamen Simon Brenner enttarnt. Zuvor hatte er 10 Monate lang das linksalternative studentische Milieu Heidelbergs ausgeforscht. Dabei führte sein Weg zum Beispiel auch mal zum No Border Camp in Brüssel. Aber selbst die grüne Jugend geriet in sein Blickfeld. Lange Zeit hatte besonders der grüne Innenpolitiker Uli Skerl eine komplette Aufklärung gefordert. Je länger die Regierungszeit dauerte, desto weniger war aber davon zu spüren, von diesem Aufklärungswillen. Etwaige weitere noch aktive Spitzel wären ja nun schließlich auch grün-rote Spitzel. Der AK-Spitzelklage aus Heidelberg bemüht sich weiterhin um Aufklärung, hat sich aber mit Sperrerklärungen und zahlreichen geschwärzten Akten aus dem baden-württembergischen Innenministerium und wie gesagt auch mit wenig auskunftsfreudigen Politikern rumzuschlagen. Anlässlich des Jahrestags am letzten Donnerstag sind wir nun wieder einmal mit Dandl vom AK-Spitzelklage und Zielperson des Spitzels Simon Brommer telefonisch verbunden. Ja, fast doch erstmal den aktuellen Stand zusammen. Viel Neues gibt es vom juristischen Weg ja nicht, oder?
Ja, viel Neues gibt es tatsächlich nicht. Wir sind, ich muss das immer wieder betonen, vor allem bei Interviews solcher Art, wir sind immer noch nicht im Hauptverfahren. Das heißt, wir warten immer noch auf die Prüfung der Rechtmäßigkeit der verhängten Sperrerklärung. Das heißt, dass wir jetzt nochmals mehrere Instanzen durchlaufen müssen, um endlich zu der juristisch abgesegneten Erkenntnis gelangen zu können, dass die Akten freigegeben werden müssen, also dass die Sperrerklärung nicht rechtmäßig war. Und zurzeit befinden wir uns eben vor dem Bundesgerichtshof in Leipzig, der dann irgendwann einmal in den nächsten Monaten im Rahmen eines In-Kamera-Verfahrens zu entscheiden hat, ob diese Sperrerklärung, die vom Innenminister Reinhold Gall unterschrieben wurde, ob die überhaupt rechtmäßig ist. Und wenn das dann wieder negativ beschieden wird, dann gehen wir schließlich nach Karlsruhe. Aber wie gesagt, wir sind immer noch nicht im Hauptverfahren.
Heißt die Klage, die Fortsetzungsfeststellungsklage, die dann zu prüfen hätte, die Rechtmäßigkeit des Spitzeleinsatzes, die liegt immer noch unbearbeitet jetzt beim Verwaltungsgericht Karlsruhe, weil sie eben keine Akten haben, um darüber zu entscheiden.
Die haben immer noch keine Akteneinsicht, genau.
Jetzt gab es dann am Wochenende in Mannheim eine Antirepressionsdemo, bei der auch die Rote Hilfe Heidelberg und der AK-Spitzelklage geredet haben. Die Demo thematisierte die Hausdurchsuchung und den Prozess gegen 3 Mannheimer Antifas. Bei der Hausdurchsuchung soll die Polizei die Wohnung mit gezogenen Waffen gestürmt haben. Angeblich sollen die Antifaschisten bei einer Auseinandersetzung mit Rechten im Rahmen einer NPD-Demo am 8. Oktober beteiligt gewesen sein. Dandl, es gab wie gesagt auch eine Rede des AK-Spitzelklages. Gibt es denn deiner Meinung nach Zusammenhänge zwischen dem Mannheimer Fall, den Hausdurchsuchungen und dem Fall Simon Brommer?
Ja, Menschen, die immer aufpassen mit Gleichsetzungen und Verschwörungstheorien, die in solchen Fällen oftmals auch zur Anwendung kommen. Aber wir haben uns doch sehr gewundert, als wir von diesen brutalen Hausdurchsuchungen gehört hatten. Wir hatten uns nicht darüber gewundert, weil da mal wieder in Häuser eingedrungen wurde mit brutalen Methoden, sondern wir hatten uns eher darüber gewundert, weshalb dort eingedrungen wurde und darüber gewundert, mit welcher Methode da vorgegangen wurde, weil das erinnerte uns dann doch sehr stark an den Fall Brommer. Und zwar ist in den Mannheimer Hausdurchsuchungen dieselbe Staatsschutzabteilung zuständig, über die das gelaufen ist, die auch den Kontakt zu Simon Brommer während seines Spitzeleinsatzes gehalten hat. Das ist die politische Polizei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion in Heidelberg. Und die ist eben auch zuständig für das Gebiet um Sinsheim herum, weil Sinsheim noch zum Rhein-Neckar-Kreis zu zählen ist. Und da ist eben dann auch verwaltungstechnisch und polizeiermittlungsbehördlich die Heidelberger Polizeidirektion im Falle sogenannter politisch motivierter Straftaten zuständig. In unserem Falle, also im Falle Simon Brommers, waren es ja diese dubiosen Funde von 7 gebrauchsfertigen Molotow-Cocktails, die in der Zukunft hätten auf den politischen Feind geworfen werden sollen. Also das war der ursprüngliche Anlass.
Die aber relativ kurze Zeit, bevor Simon Brommer eingesetzt wurden, gefunden wurden.
Genau, das war 2009. Im November wurden die gefunden in einer linksalternativen WG bei Sinsheim. Und dann hat die Staatsschutzabteilung in Heidelberg daraus geschlossen, das muss irgendwas mit der Antifa-Szene in Heidelberg zu tun haben, weil die kennen sich ja untereinander und die haben auch immer zusammen Antifa-Demos in Sinsheim veranstaltet. Deshalb müssen wir da mal gucken, was da so passiert in der Antifa-Szene in Heidelberg. Und deshalb setzen wir einen Spitzel ein. Im Mannheimer Fall wiederum war es so, dass bei einer NPD-Wahlkampf-Infokundgebung oder bei einem Infostand in Sinsheim, dass es dabei zu einem Angriff von Antifas auf den Infostand kam. Das waren aber Leute, die sich bei diesem Angriff natürlich unkenntlich gemacht hatten und wo auch niemand so genau wusste, wo die herkamen. Und dann hat die Staatsschutzabteilung in Heidelberg daraus geschlossen, naja, das können ja nur diese 3 Antifas sein, gegen die zurzeit ein Ermittlungsverfahren in anderer Sache in Mannheim läuft, weil die da eben schon mal antifaschistisch auffällig geworden seien. Und deshalb haben die Hausdurchsuchungen stattgefunden und der Staatsschutzabteilungsmensch aus Heidelberg war dann auch bei den Hausdurchsuchungen anwesend. Also genau der den Kontakt hatte zu Simon Brommer.
Heißt, außer dass sie als Antifas bekannt sind, der Polizei gab es da überhaupt keine Hinweise dafür, dass gerade sie jetzt an diesen Auseinandersetzungen teilgenommen hatten?
Es gibt keinerlei Hinweise, überhaupt keine.
Nochmal zurück zum Fall Simon Brommer. Simon Brommer ist aber schon noch Thema in Heidelberg. Es ist also noch ein Bewusstsein für dieses Thema da.
Das ist auf jeden Fall noch da und dafür werden wir auch sorgen, auch wenn wir wissen, dass diese ganze Fortsetzungsfeststellungsklage, bis sie denn endlich zu einem endgültigen Abschluss, der in irgendeiner Art und Weise zufriedenstellend für uns ausfallen wird, noch Jahre dauern wird, das wissen wir mittlerweile. Wir gehen von insgesamt 7 bis 10 Jahren aus. Wenn wir uns jetzt auch diese Leipziger Geschichte angucken, dann sehen wir, also wenn da jede Distanz 1,5 Jahre braucht, um überhaupt zu reagieren, dann kann man sich das ja hochrechnen, wie lange das insgesamt dauern wird.
Ja, soweit Dandl vom AK-Spitzelklage und Zielperson des LKA-Spitzels Simon Brommer zum 3. Jahrestag der Enttarnung von eben diesem Simon Brommer als Spitzel in Heidelberg. Mehr Infos zum Fall gibt es wie immer bei uns auf der Webseite www.rdl.de unter dem Tag Simon Brommer und mehr Infos zum angesprochenen Mannheimer Fall gibt es unter solikreis-mannheim.de.
Y ahora Rupertina, la cabrita filósofa, le va a regalar con una perla de sabiduría popular. Esperando que la disfruten ustedes con todo cariño, complaciéndole, señores, vámonos que a la de tres. ¡Tres!
An diesem Donnerstag fand bereits der 8. Prozesstag im Berufungsprozess gegen den Nazi Florian Stech statt. Stech hatte im Oktober 2010 bei einem Schleusungspunkt für eine Nazi-Party zur Finanzierung einer Nazi-Demo beinahe mit seinem Auto einen jungen Antifaschisten umgebracht. Im Berufungsprozess sind noch 3 weitere Tage angesetzt. Am 31. Januar 2014 soll das Urteil verkündet werden. Um vor dem Jahreswechsel noch einmal auf den Prozess zu blicken, sprechen wir nun mit Rechtsanwältin Angela Fomaniak, Anwältin der Nebenklage. Angela, vor dem Prozess hattest du uns gegenüber gesagt, dass jetzt die politische Gesinnung von Stech in den Fokus gerückt würde, um zu prüfen, ob überhaupt ein Verteidigungswillen vorlag oder er doch nur auf eine Chance gewartet hat. Deiner Meinung nach, habt ihr es im ausreichenden Maße geschafft, seine Gesinnung in den Vordergrund zu rücken?
Also aus meiner Sicht ja, wobei man allerdings sagen muss, zum jetzigen Stand in diesem Verfahren fehlt noch eine ganze Menge an Beweismaterial. Ne? Also was bislang noch nicht eingeführt wurde, ist die Facebook-Kommunikation, die Florian Stech im Vorfeld 3 Tage vor der Tat geführt hat. In dieser Facebook-Kommunikation nimmt er diese Tat sozusagen gedanklich bereits vorweg, indem er sich ausmalt, wie toll es wäre, wenn eine, Zitat, Zecke ihn angreifen würde, wenn er ihn dann das Messer fressen lassen könne. Und dann stellt er sich eben vor, dass das ja sogar dann großartigerweise sogar Notwehr wäre. Also das haben wir alles noch nicht eingeführt. Von dem her kann man im jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, dass endgültig alle Beweise insofern auf dem Tisch liegen. Da fehlt noch einiges im Prozess.
Konnte die Panik und die daraus folgende Notwehrlage bisher deiner Meinung nach ausreichend dekonstruiert werden?
Also das ist eine Notwehrlage, objektiv war, da wird man wohl nicht drum rumkommen, das ist wohl relativ klar. Es war nun mal tatsächlich so, dass die Antifaschistinnen und Antifaschisten tatsächlich einfach in Richtung des Autos von Florian Stech zugegangen sind, und zwar vermummt. Was ich aber überhaupt nicht sehen kann nach der bisherigen Beweisaufnahme, ist, dass der Florian Stech wirklich so dermaßen in Panik war, dass er letztendlich nicht mehr wusste, was er tut und dadurch deshalb die Grenzen der Notwehr überschritten hat. Dafür gibt es meines Erachtens nach ja wirklich überhaupt keine Anhaltspunkte.
Blick auf den 31. Januar. Wird es zu einer Verurteilung von Stech kommen?
Lässt sich im Moment nicht abschätzen. Es ist noch unklar, ob das wirklich am 31. Januar zu einem Urteil kommen wird. Es spricht im Moment einiges dafür. Wenn es dumm läuft, müssen wir nochmal einen zusätzlichen Tag einfügen. Aber ich hoffe es natürlich sehr. Ne? Ich persönlich bin einfach überzeugt davon, dass Florian Stech tatsächlich ganz bewusst die Antifas umfahren wollte und dabei ganz bewusst tatsächlich, weil er Linke hasst, weil die für ihn Abschaum sind, den massiv schaden wollte und er sie sogar umbringen wollte.
Soweit Angela Fomaniak zum Stand im Berufungsprozess gegen den Nazi Florian Stech. Sie vertritt im Prozess die Nebenklage. Ja, und ergänzen kann man noch, dass am 8. Prozesstag die DNA-Entnahme bei dem betroffenen überfahrenen Antifaschisten angeordnet wurde. Gegen diese DNA-Abnahme ist die Nebenklage. Sie hält diese für nicht zumutbar und es würde erneut eine Objektmachung des betroffenen Antifaschisten passieren. Trotzdem, die gerade gehörte Anwältin Angela Fomaniak der Nebenklage zeigte sich zumindest insofern optimistisch, dass sie glaubt, dass diese DNA-Abgabe nicht dazu führt, dass die DNA des Betroffenen dann über diesen Umweg in die Datenbanken der Polizei gelangt. Ja, der Prozess wird am 8. Januar fortgesetzt und alles rund um den Prozess gibt es auf der Webseite von Radio Dreieckland unter dem Tag Florian Stech www.rdl.de und dann den Tag Florian Stech. Und damit sind wir auch am Ende von Fokus Südwest. Am Mikrofon zu hören waren Johanna und Fabian, und die GEMA-freie Musik der Sendung stammte von Kolokon.
Ella te puede conquistar, ella te puede traspasar con su mirada color
miel y tú serás un perro fiel.